Alle haben gesagt, bist du bescheuert? Was ist das denn für eine Idee? Ich brauche morgens meinen Kaffee.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Cesar Trautmann
und Katinka Magnussen.
Und wir haben heute zwei Obermega-Frauen bei uns zu Gast. Wir haben wieder zwei. Wir finden Gefallen daran. Und zwar heute haben wir Steffi Kluge, sitzt Hallo. Links von mir, und Timna Bicker sitzt rechts von mir. Und für die, die das nicht wissen, die haben jetzt nicht irgendwie ein kleines Hobby und wir wussten jetzt auch nichts Besseres, sondern die beiden sind mit noch zwei anderen Frauen einfach mal über den Atlantik gerudert und haben eine Challenge über 42 Tage mitgemacht. Und als ich den ersten Trailer darüber gesehen habe, da wart ihr noch gar nicht losgefahren.
Hast da du schon angefangen zu heulen?
Am oder? Stück geheult.
Das war klar.
Genau.
Das passiert uns das auch sehr immer. Schön. Ja. Nee, also im Vorwege ja nicht. Also doch, wenn wir dann immer. Das Ende sehen, dann ja.
Und dann gleich weitergeheult eigentlich bei jedem Zeitungsartikel. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen.
Ohne Tränen.
Mit und ohne, egal wie. Also herzlichen Dank, dass ihr kommt. Ich freue mich schon den ganzen Tag. Und womit fangen wir an? Vielleicht bei eurer Beziehung. Denn
ich würde sagen, Mutter-Tochter ist ja immer ein guter Anfangspunkt.
Immer schön.
Grundsätzlich. Genau.
Ja. Also wie geht das mit Mutter und Tochter? So ein Projekt, bevor wir zum Projekt dann
kommen. Zum Projekt kommen. Ja, zuerst war es ja kein Mutter-Tochter-Projekt. Zuerst war ich alleine mit den anderen dreien dann im Team. Und
also
einer,
du als Mutter?
Ich als Mutter. Also
aber nicht ohne deine Tochter.
Ohne meine
die,
Tochter.
War noch nicht, genau, die war noch nicht im nicht Team. Dabei.
Nee, genau. Und dann waren wir zu viert und einer hat sich dann aus dem Team verabschiedet aus persönlichen Gründen. Ja, und dann kamen die Mädels und sagten, kannst du nicht Timna fragen? Sag ich, hups, meine Tochter? Ja, und das war so nett auf der Wanderfahrt und wir hatten so viel Spaß und vor allem kann die alle Disney-Songs auswendig. Das ist super Voraussetzung. Dann habe ich gesagt, ja, fragen kann ich sie ja. Und dann bin ich abends zu ihr hin und habe gesagt, sag mal, wie werden das, wenn du mitmachst?
Also du wusstest natürlich schon von dem Projekt.
Ja, das Projekt kannte ich da schon fast ein halbes Jahr.
Okay. Aber ich stelle mir, was war dein erstes Gefühl als Mutter? Boah, krass.
Ja, zuerst habe ich gedacht so, passt das überhaupt? Das Kind will heiraten, das hat einen relativ frischen Job reingekriegt und passt das überhaupt alles so? Und habe ich gesagt, ich muss das ja nicht entscheiden. Letztendlich als ich in das Projekt eingestiegen bin, alle meine Kinder gefragt.
Wie alt sind denn alle deine Kinder?
Jetzt sind sie 29, 22, 24 und Timna wird 27.
Okay. In zwei Wochen.
Genau. Und dann habe ich alle gefragt und habe gesagt, so, na, wie würdet ihr denn das finden? Und ich möchte
also
da gerne mitmachen.
Also hast du erst die anderen gefragt und dann Timna?
Nee, ich habe erst, also für mich, als ich in das Team gekommen bin, habe ich erstmal alle Familienmitglieder gefragt, weil es ist ja doch irgendwie mit ein bisschen Ängsten behaftet vielleicht, wie sie es finden würden. Und Timna war diejenige, die gesagt hat, hey, wenn man mich fragen würde, ich würde überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Ich würde sofort
alles klar
zusagen.
Okay, schon alle Türen auf.
Ja, genau so. Und dann habe ich gesagt, so, du hast ja gesagt, du würdest sofort zusagen. Bitteschön, jetzt ist dein Turn.
So war das. Hat auch nicht lange gebraucht, 2 Tage. Ich musste es mit meinem Chef klären.
Okay, und auch vielleicht mit dem Verlobten?
Mit meinem, ja, meinem Zwischenmann, ja. Ja.
Ich wollte sagen, kurz mal auf die Hand geguckt, du trägst einen Ring, also das hat offensichtlich geklappt.
Er hat nicht getürmt. Ausgenommen, nee.
Okay.
Hat das dann alles fleißig mitgemacht.
Okay.
Tapfer.
Wahnsinn, ja. Ne? Aber habt ihr dann die Hochzeit verschoben?
Nee, auch nicht.
Nee.
Das war ja Winter. Das wollten wir nicht. Ja, genau. Also wir hatten die war im Sommer geplant, also im Juli letzten Jahres.
Mhm.
Und die haben wir dann nicht verschoben. Aber es war jetzt auch, ich habe mich halt aus der Planung ein bisschen rausgezogen dann und dann war vielleicht auch ganz gut so.
Holt mich einmal kurz ab. Ich habe vorhin zwar einen Artikel kurz überflogen, das ist natürlich schon von Michael viel gehört und von Cesar, aber was war das Projekt und wie viel Vorlauf gab es da und wie viel Planung und
Für alle die
jetzt überhaupt gar nicht wissen, wovon wir sprechen.
Ja, also letztendlich ist das ein Projekt, die Talisker Whisky Atlantic Challenge. Mhm. Das ist gilt als härtestes Ruderrennen der Welt. Startet jedes Jahr am 12.12. So soll es immer geplant sein. Manchmal spielt das Wetter nicht mit. Auf La Gomera und geht einmal über den Atlantik nach Antigua und endet dort in der Karibik. Und man legt roundabout 3000 Seemeilen zurück.
Mhm.
Also 5000, wir sind 5068 Kilometer gerudert. Und das gilt als unbegleitetes Rennen. Das heißt, es gibt keine Supportjacht, die irgendwie man nett ein paar Drinks anreicht oder sowas, oder sondern Cappuccino. Man ist tatsächlich selbstversorgend. Und es gibt Supportjachten, die ja, die eine fährt sozusagen mit der vorderen Flotte mit, die ein bisschen früher oder ein bisschen schneller unterwegs ist. Und die andere Supportjacht sammelt dann den Rest sozusagen einmal ein oder beziehungsweise fährt alle ab. Und das Ganze ist eben eine Challenge und man macht da mit, um ein, ja, jedes Team hat einen Charity-Gedanken. Das finde ich ist das Besondere an dem Rennen.
Mhm.
Wenn man sich dort anmeldet, meldet man sich auch mit einem Charity-Gedanken an. Und wir sind für Kinder gerudert. Mhm. Einmal für Kinderlachen e.V. und Zeit für Zukunft Mentoren e.V. Das ist ein Kinderverein, also Mentoren für Kinder aus Hamburg, weil wir gesagt haben, wir gucken dann mal vor der Tür. Und jetzt ist sozusagen die Zeit, wenn wir jetzt die Doris, so heißt unser Boot, verkaufen, dann geht der Erlös zu 100% in die Charities.
Mhm.
Und so hat halt jedes Team, es waren 35 letztes Jahr, die daran teilgenommen haben.
Nur Frauen oder gemischt? Oder?
Nee, wenig Frauen, meistens Männer.
Ja.
Meistens haben die oft oder oftmals haben die einen militärischen Hintergrund.
Oh, viele von denen.
Viele von denen. Und Frauen kommen immer mehr Teams da rein, aber nicht so sehr viele. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hatten.
Wie seid ihr darauf gekommen überhaupt?
12 Frauen, glaube ich.
12 Frauen, ja. Von 105, glaube ich, ne?
Ja, oder 107?
Ja,
irgendwie sowas.
Okay, ist nicht viel.
Nö, ist nicht so. Also der Frauenanteil ist schon gering. Ja, wie wir dazu gekommen sind.
Also ihr seid schon beide Ruderinnen durch und durch.
Ja, doch.
Wir beide schon, ja.
Wir beide schon, die anderen beiden nicht. Das darf Tim da gerne erzählen, wie gerne. Die Idee zustande gekommen ist.
Ja, die ganze Idee hatte eigentlich Katharina, auch genannt Catchy. Mhm. Die hat, ich glaube, das war Februar 2017.
Ja,
korrigiert. Die Ocean 2017, Film Tour. Die Ocean Film Tour hier in Hamburg miterlebt und da wurde der Film gezeigt, Four Moms in a Boat. Ah. Das waren vier englische Mütter, die diese gleiche Challenge gemacht haben.
Mhm.
Und die konnten alle vorher nicht rudern, waren alle schon um die 40. Ich glaube, da war auch die Älteste mit 53, ne? Ja. Also die älteste Frau, die bisher über. Nee, das wurde letztes Jahr gebrochen.
Genau.
Ja, aber davor die älteste Frau, die das jemals gemacht hat, mit dabei. Und da hat sie gesagt, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und hat ihre beste Freundin Maike angerufen und gesagt, das müssen wir unbedingt machen. Und die hat erstmal gesagt, so, nee.
Und die so geil.
Wasser ist irgendwie so gar nicht unser Element.
Ah, da wäre ich in dem Club, wäre ich auch.
Und ich weiß nicht. Und dann ist das Ganze quasi in Vergessenheit geraten. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt nicht.
Aber sie hatte sich schon auch den Film angeguckt.
Den Film haben sie auch angeguckt und so. Mhm. Und die war dann also fast ein Jahr, also ein Dreivierteljahr später mit ihrem Freund auf La Gomera im Urlaub im Dezember und hat zufälligerweise den Start 2017 miterlebt.
Mhm.
Das war ausgerechnet der Start, der auch noch mal zweimal verschoben wurde, weil so viel Wind war, dass die gesagt haben, sie können nicht starten.
Mhm.
Das ist, glaube ich, erst am 14.12. gestartet, das Rennen. Und ist jeden Morgen wieder hingestratzt in den Hafen, um zu gucken, ob die jetzt ablegen und so. Mhm. Und war total begeistert und hat noch von dieser Startlinie quasi Catchy angerufen und gesagt, das müssen wir unbedingt machen.
Wow.
Und damit ist dieses Projekt geboren. Konnten die beide nicht rudern, die kamen vom Hockey.
Ja.
Und haben gesagt, okay, das allererste, was wir jetzt mal machen müssen, bevor wir jetzt irgendwie überhaupt irgendwas machen, ist vielleicht mal rudern lernen.
Ja, cool.
Und sind dann bei uns im Verein, in der Wassersportabteilung der Polizei am Isekai, eingetreten, haben da den Anfängerkurs gemacht und waren mega engagiert. Und haben
gedacht, was waren sind das die denn voll für die Streber?
Waren bei jedem Training da, waren immer pünktlich. Haben
sie aber weil sie das eben schon im Nacken hatten, dass sie dachten, es gibt nur diesen einen Weg.
Haben sie erstmal keinem erzählt.
Das wollte ich sonst fragen. Nee,
das erzählen wir erstmal nicht. Und das kam dann so nach zwei Wochen, als sie dann wirklich auch nach dem Anfängerkurs dann immer beim Training waren, rückten sie dann mal mit der Sprache raus und haben dann mal so ganz vorsichtig bei unserem Ruderwart angefragt und gesagt, so hier und also wir haben da so ein Projekt und wir suchen eigentlich noch Leute, also zwei Frauen am liebsten, die mitfahren. Die wollten das unbedingt im Viererteam machen. Und dann kam also Stubbe, unser Ruderwart, dann irgendwann mal auf Mama zu, die einfach in der Ruderszene wahnsinnig gut in Deutschland vernetzt ist, weil sie schon so lange rudert und auch viel international auch schon gerudert ist und World Cup und so mitgemacht hat. Also das Ruderass von uns.
Ja, aber erst spät gelernt, ne? Also bei nicht den, von Anfang an.
Den Alten. Ja, ja. Genau, und deswegen eigentlich super vernetzt ist. Und da, also wenn jemanden kennt, der da vielleicht Bock drauf hat, dann Steffi. Und dann hat man mal ganz viel sich umgehört und das hat keiner so richtig gesagt.
Jawohl. Alle haben gesagt, bist du bescheuert? Hm. Was ist das denn für eine Idee? Ich brauche morgens meinen Kaffee. Ja. Was? Nur zwei Kabinen und so lange? Hm. Nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und dann kamen halt immer mal ein paar Fragen. Ja, wie machen die das eigentlich mit dem Wasser und wie versorgen die sich dann? Und dann sage ich, ja, weiß ich auch nicht, den Film hatte ich noch nicht geguckt. Ja. Sag ich, muss ich noch mal fragen. Und dann bin ich immer wieder zu den Mädels zurück und habe gesagt, ey, ich habe noch mal eine Frage und wie geht denn das und was macht ihr denn und wie stellt ihr euch das vor? Und war jedes Mal echt total begeistert und kam jedes Mal von diesen Treffen zurück und habe gesagt, oh, wie schön, die sind so begeistert und fröhlich und da merkt man richtig die Energie, die da drin steckt. Und irgendwann habe ich gedacht so, ach, wenn ich keinen finde, kann ich auch selber mitmachen, ne?
Ach so.
So war das dann.
Okay.
Und dann hatten sie, ich glaube, Jenny kam eine Woche vorher in das Team, ne? Also fast zeitgleich. Und dann haben wir angefangen, einen Trainingsplan zu machen und so.
Wie sieht so ein Trainingsplan aus? Jetzt mal
technische
Fragen. Ein Makroplan.
Also wir sind dann natürlich ein bisschen blauäugig rangegangen, weil wir alle keine
Spitzensportler ja, ne?
und so. Sondern erstmal gesagt, okay, was machen wir? Und haben dann erstmal so eine Art Makroplan, haben wir es dann genannt. Klingt gut.
Klingt echt schon mal professionell.
Deswegen haben wir einfach gesagt, okay, was sind wir so für Zwischenziele? Was setzen wir uns als Zwischenziel? Und haben dann sowas gesagt wie, wir wollen gerne nach Amrum rudern. Wir wollten gerne von
St. Peter.
Ursprünglich von St. Peter, genau. Das wollten wir irgendwie, weil auf Amrum sollte die Coastal Regatta stattfinden. Das ist quasi mit so Küstenruderbooten.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, auch wenn, das ist ja auch irgendwie neu und irgendwie spannend und da können wir doch vielleicht mit unserem Boot hin und das wird doch gut passen.
Aber da hattet ihr ja noch nicht dieses...
Nee.
Also Doris kam ja deutlich später.
Kam dann noch danach, genau. Mhm. Und dann hatten wir zwischendurch immer gesagt, wir wollen den Ärmelkanal überrudern.
Mhm. Da zwischendrin, ich habe gerade gestern...
Ich weiß gar nicht mehr, was da noch drauf
stand. So Meilensteine aufgeschrieben für Sille und Guido. Ja. Und da stand so viel drauf. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles geschafft haben.
Wir haben auch nicht alles geschafft. Die Hälfte hat nicht geklappt von dem, was da stand. Wir hatten für den Winter Ergo-Challenges gesetzt. So jetzt mal 100 Kilometer rudern, dann mal 200 Kilometer rudern im Team.
Aber das heißt in dem Gerät?
Ja, auf dem Ruderergometer. Ja. Genau, das war dann unser Winterprogramm quasi als Zwischenziele. Und waren dann auch ganz stolz, dass dieser Plan fertig war. Haben dann festgestellt, dass dieser Plan für einen
Eimer.
Genau, ist letztendlich hat es nicht funktioniert. Wir haben gar nicht alles umsetzen können. Also wir haben ein paar Sachen gemacht, aber wir haben ein paar Sachen noch ausgelassen, weil es dann gar nicht zeitlich nicht in den Plan passt.
Und hattet ihr dann einen Trainer? Oder das stelle ich mir total kompliziert
vor. Also wir hatten wir das schon so weit grob geplant. Also A, hatten wir Vorgaben von der Atlantic Campaign, dem Veranstalter. Man muss die ganzen Kurse machen, Erste Hilfe auf See, Überleben auf See, Ocean Rowing Kurs. Wir haben einen Funkkurs machen müssen.
Oh Gott,
wir waren dann rumgefragt.
Ich bin ein bisschen segelaffin und aber Funk, also allein wenn ich das schon höre, ja, dreht es mir schon alles um.
Ja, aber das ist nicht so schwer. Eigentlich ist Funken echt ganz witzig.
Ja, Funken ist ganz lustig, ne? Aber nichtsdestotrotz mussten wir innerhalb kürzester Zeit abarbeiten und hatten uns dann noch für den Sportbootführerschein See angemeldet, weil da ist ja ganz viel schon dabei, Navigation zum Beispiel. Und da hatte Catchy dann rumgefragt, ob es nicht eine Yachtschule gibt, die uns irgendwie sponsert. Und ist so auf Robert Eichler gekommen, Gott sei Dank. Und dann haben wir dort die entsprechenden Kurse belegt. Und das ist sozusagen Stück für Stück dann gewachsen. Dann haben wir festgestellt, okay, wir brauchen vielleicht alle Krafttraining, weil man rudert mit den Beinen und wir waren alle irgendwie ähnlich schmal, haben wir gesagt, okay, mit unseren schmalen Stöckelchen kommt man da vielleicht doch nicht rüber. Dann kannte Maike einen Crossfit-Trainer, Thomas. Dann hat Thomas mit uns Krafttraining gemacht.
Immer morgens um sechs vor der Arbeit.
Das war die nächste Frage gewesen. Ihr habt ja nicht alle vorher auf dem Sofa gelegen.
Nee, und dann haben wir es so gemacht, dass wir das eben in unseren Alltag eingebaut haben. Und letztendlich haben wir uns vertraglich festgelegt, 6 Trainingseinheiten die Woche zu machen.
Wir alle 4 unterschrieben. Und
genau, haben wir auch. Und dann haben wir versucht, 4 Trainingseinheiten zusammen zu machen. Das bestand eben fest aus 2-mal Krafttraining. Einmal sind wir oft zum Yoga oder im Winter zum Yoga gegangen. Ja. Ich war sehr viel rudern. Und dann hat jeder immer noch zwei Sachen alleine für sich gemacht, letztendlich. Und das hat sich dann so aufgebaut. In der Yachtschule haben wir den Wegbegleiter gefunden. Und dann haben wir gesagt, welches Boot wollen wir? Das kam halt alles Stück für Stück. Und trotzdem musste das alles zeitnah erledigt werden.
Ja, das klingt also bis jetzt irgendwie noch leicht und so ein bisschen da. Mhm. Und dann kam das Boot, wir sind hier bei Windstebers. Mhm. Aber in Wirklichkeit war es das wahrscheinlich nicht.
Nee. Es ist sehr viel Arbeit. Ich habe gerade noch mal gesagt, also das Rüberrudern, das ist eigentlich der einfache Teil von dem ganzen Teil, weil das ist nur noch, also da hat man nichts anderes drumherum. Aber diese ganze Organisation von allen möglichen Sachen neben der Arbeit, das ist wahnsinnig zeitaufwendig und ja, also kostet auch richtig Gehirnschmalz und man muss super viel Energie reinstecken, um dann manchmal auch gar nicht so das tolle Ergebnis zu haben. Also wir haben auch versucht, Gelder einzusammeln, weil wir uns natürlich auch irgendwie finanzieren mussten. Mhm. Und da hat man manchmal so viel Energie reingesteckt und dann kam so wenig zurück. Und das war wirklich super viel und super anstrengend.
Und wir waren dann auch ganz schön enttäuscht, wir gesagt haben, es kann doch nicht sein. Letztendlich hat uns keiner das zugetraut. Ich glaube auch, wenn dort 4 Männer gestanden hätten und gesagt hätten so, hey und wir rudern und wir schaffen das und so, glaube ich, wäre das einfacher gewesen. Also wir sind wirklich wir haben gedacht, wir sind alles 4 Hamburger Frauen. Wir kommen aus einem Ruderverein. Mhm. Hamburg als mit Hafenstadt und so. Es müsste ja irgendwie leichter sein oder leicht sein. Ja,
und dann aber mit dem Hintergedanken, das ist für Kinder. Also ihr macht was Gutes damit.
Ja, genau. Das ist also nicht, dass wir das natürlich in erster Linie am Anfang für uns brauchten. Aber der gute Gedanke steckt ja dahinter und es war so unglaublich schwer. Letztendlich haben wir unseren tollen Wegbegleiter gefunden, der ja auch mittlerweile wirklich wie eine zweite Familie für uns geworden ist. Also Timna war gerade jetzt am Wochenende wieder da.
Es ist ganz schön, wie man gerade in deinem Gesicht sieht von der totalen Enttäuschung und dann in der nächsten Sekunde dieses Strahlen.
So ungefähr war das ganze Jahr.
Also so war das ganze Jahr dann auch so. Es reichte aber halt für uns noch nicht. Ne? Mhm. Also die Gelder, die kamen, das reichte für uns, für unser Projekt noch nicht. Dann mussten wir nach England reisen. Also ich glaube, wir haben auch relativ viel finanziell Eigenanteil da rein gesteckt. Mhm. Du hast es ausgerechnet?
Ja, ich habe es mal ausgerechnet. Es war so 10.000 bis 15.000 pro Person sind noch eingeflossen.
Das kommt, genau. Und dann fehlte nachher immer noch etwas. Und man denkt immer, oh, das muss doch begeistern. Das muss doch irgendwie in Hamburg zünden. Mhm. Und durch den Kontakt, also im Hafen waren wir, haben da angefragt. Da kam auch überhaupt eigentlich gar nichts. Ne? Habak, für viele war das Projekt zu klein, also zu wenig Fläche, um darauf Werbung zu machen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt letztendlich ja nur uns, die wir hätten Klamotten tragen können.
Und sie wussten, und waren das Boot. Erste deutsche Team. Das heißt, sie wussten noch nicht, wie groß das in die Medien kommt. Ne? Also
genau.
Keiner konnte sich darunter so richtig was vorstellen. Und alle haben natürlich auch gesagt, mit dem Segelboot rüber über den Atlantik kann man sich ja noch vorstellen, aber mit dem Ruderboot, wie soll denn das funktionieren und wie sieht das Boot überhaupt aus? Ist natürlich nicht ein normales Ruderboot, mit dem man auch auf der Alster unterwegs ist. Genau, das ist ja schon ein Schiff, also ist ja schon groß. Ja. Aber das hat natürlich auch noch
relativ dazu geführt. Gesehen.
Ja, also.
Ist es groß?
Ja, 16 Quadratmeter. So, ist dann ja schon. Also,
ne? Ist größer als größer als früher.
Ja, so.
Größer als der Raum hier.
Ja. Länger auf jeden Fall.
Na gut, aber zu viert und so und auf offener See.
Ja, also das war schon, klein, aber das war schon irgendwie, dass wir immer gedacht haben, ja, und da springt jemand auf und ach, nee, doch nicht. Mhm. Und dann hatten wir aber natürlich nachher letztendlich viele schöne Dinge auch erlebt und an denen haben wir uns auch festgehalten, um uns positiv zu stimmen, um uns voranzubringen. Und dann haben wir letztendlich ganz tolle Menschen an die Seite gestellt bekommen, ohne die wir das auch nicht geschafft hätten. Also nicht nur finanziell, sondern eben auch mental oder.
Wen hattet ihr da? Also mögt ihr ein paar?
Ja, also zum Beispiel der größte Schatz, den wir hatten, in meinen Augen, vielleicht hat dann Timna was anderes, ist Robert Eichler, der erstmal uns die Kurse ermöglicht hat. Also wir mussten dann nur die Prüfungsgebühren zahlen. Mhm. Der hat uns nach Elsfleth vermittelt in das Marine-Kompetenzzentrum vermittelt, wo wir dann die ganzen Kurse machen konnten mit riesigen Wellen. 3 Meter, ne? 2 Meter.
Wellenbad.
Tolles Wellenbad, genau.
Von dir mal ohne
Genau. Genau. Okay. Das hat er uns alles vermittelt. Und letztendlich hat er während der Überfahrt uns jeden Tag 2 bis 4 Mal am Tag kontaktiert. Mhm. Wir haben mit Robert telefoniert. Robert hatte von Menno Schrader so einen Link bekommen, wo man dann sehen, den kennt man ja, ne, den Meteorologen, der auch immer die Segler begleitet. Mhm. Und den hatten wir gefragt, ob er uns coachen könnte. Der hatte keine Zeit, weil kurz vorher, glaube ich, auch eine Segelregatta in gleicher Richtung unterwegs ist. Und hat uns aber diesen Link zur Verfügung gestellt, den Robert letztendlich als Nautiker lesen konnte und wusste, wie die Wellensituation ist, wie Wetter ist, woher der Wind kommt. Und der hat uns wirklich über den Atlantik getragen, kann man schon so sagen. Zum Schluss hin, zum Ende, wo eben Antigua schon so dicht dran war. Das ist ein bisschen tricky, um da reinzukommen in die Hafenfahrt. Da muss man wirklich gucken, wie das mit der Strömung ist. Und das kannte Robert nicht. Der wusste nicht, wie die Doris, das Ruderboot ist sehr langsam, wie die Doris sich in der Strömung verhält. Und hat dann letztendlich nachher...
Das war der einzige Punkt, wo Strömung war?
Nee, die Strömung stimmt schon, die grobe Richtung. Mhm. Aber wenn man zu weit runterkommt, zu weit südlich kommt, dann wechselt die Strömung irgendwie
und die in ist die auch andere immer Richtung. Ein bisschen anders, ne? Also die ganze Strömungsdaten ja auch über.
Und dann reißt die Strömung auch mal ab. Das merkt man nicht unbedingt im Segelboot, aber eben halt im Ruderboot. Und wir durften nicht zu weit nördlich und nicht zu weit südlich. Mhm. Und da hat Robert uns, glaube ich, alle 3 Stunden abgedatet. Mhm. So.
Ja, und das ging über
Und das ging über Sat-Telefon.
Ach so, ja. Genau.
Und wir hatten dann auch eben bei Problemen, uns ist der Kompass abgeschmiert. Der musste neu kalibriert werden. Dafür muss man eigentlich 360-Grad-Kurve fahren. Das ist auf dem Meer nicht möglich.
Es war gerade ein Ruderboot auf dem Meer nicht möglich.
Und dann war gerade die große Bootmesse in Düsseldorf, da war eben geballte Kompetenz, unter anderem auch Robert. Und dann sagt er, ja, ich kläre das mal eben.
Oh. Ich laufe mal eben kurz hin.
Ich laufe da mal eben hin, genau, und rufe dann zurück. Also das war ein sehr, sehr großes Geschenk an unserer Seite, der uns wirklich gut über den Teich gebracht hat.
Zu all dem
Ganzen. Und dann haben wir
natürlich vom Atlantik hat er uns echt getragen.
Ja, hat er uns wirklich getragen. Ne?
So viele Leute an unserem Wegbegleiter, das ist ja zum Dorfkrug, Sylter Salatfrische, der Thomas Hausschild und der mit seiner Familie war der Wahnsinn in der Vorbereitung, auch jetzt in der Nachbereitung, das war ganz toll. Wir hatten Annette Cigetti, eine Sportpsychologin an der Seite, die uns mental vorbereitet hat. Wir hatten
Hamburger Feuerwehr ist noch mit eingestiegen.
Dann Olaf von der Feuerwehr, der uns dann die ganzen Notraketen quasi, die Fackeln mitgegeben hat und alles und organisiert hat.
Wie wir das machen können.
Anker und sowas beraten hat, alles, was wir halt nicht so wussten und ganz viel beiseite stand. Und es ist Wahnsinn. Also diese Liste ist ewig lang, kann man ewig weiterführen. Das war schon der Hammer, wie viele Leute man auch kennengelernt hat.
Ja, Wahnsinn. Man kann aber wahrscheinlich trotzdem nicht alles irgendwie vorher üben oder planen oder...
Nee, also planen, also das, was wir bisher immer dann geplant hatten an großen, großen Vorbereitungen, Ärmelkanalquerung hat nicht geklappt.
Yeah.
Fahrt nach Amrum hat nicht geklappt. Mussten wir uns von der
DGZRS,
ich kann es jetzt inzwischen die Namen. Danke nochmal an die Seenotretter. Die mussten uns in den Hafen ziehen, weil wir nicht gegen Tide und Strömung gegen anrudern konnten und wir drohten auf Land zu knallen mit der Doris. Ja, alles hat irgendwie nicht geklappt und den Atlantik kann man leider nicht simulieren. Nee. Also wir hätten
dann. Und woran hat es dann schon im Vorfeld, also wo hat es geklemmt? Weil ihr müsst ja danach dann euch trotzdem nochmal wieder motiviert haben. Wir machen es trotzdem.
Ja, also das größte Problem in der Vorbereitung für diese größeren Vorbereitungssachen war eigentlich immer ein Zeitproblem. Wir hatten häufig nur ein verlängertes Wochenende, also mal einen Freitag frei und dann Samstag, Sonntag. Und genau an dem Wochenende, das wir uns dann freigenommen hatten, wo das dann auch stattfinden musste, war dann der Wind nicht richtig oder zu viel Wind oder zu wenig Wind oder Wind aus der falschen Richtung. Ärmelkanal hatten wir das Problem, dass starker Nordwind angesagt war und der hätte uns halt nach Süden getrieben. Und dann wären wir halt nicht wie geplant in, ich glaube, Holland angekommen, sondern mit ein bisschen Glück irgendwie 3 Tage später in Südfrankreich. Ah. Sag ich immer. Also das
hätte halt nicht geklappt. Nicht,
und wir haben dann auch nicht diese Zeit, um auf dem Ärmelkanal auszuharren. Man hätte natürlich auch sagen können, man nimmt sich einfach 3 Tage mehr Zeit und
Sitzen den Wind aus.
Das konnten wir aber nicht, weil wir die Zeit nicht hatten, weil wir am Montag wieder bei der Arbeit sein mussten.
Und Charlie hat im Vorwege schon immer gesagt, das ist der Bootsbauer.
Das funktioniert nicht.
That's not a good idea. That's really not a good idea.
You don't want to go near there.
Okay. Also, und dann haben wir immer gesagt, Charlie, wir probieren das jetzt trotzdem. Ja. Das muss doch irgendwie machbar sein. Nein, also wir haben immer wieder festgestellt, Charlie hatte offensichtlich recht. Mhm. Funktioniert dann eben halt doch nicht.
Wir hatten auch viel Pech in der Vorbereitung. Ja, viele Sachen sind schiefgegangen, wo wir echt gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir immer Pech haben. Mhm. Dafür ist auf dem Atlantik erstaunlich wenig schiefgegangen. Ich glaube, wir haben das tatsächlich viel gutes Karma aufgestaut.
Sehr gut. Wie die Generalprobe. Wenn die scheiße ist, ist ja eigentlich die Premiere toll.
So ungefähr haben wir es gemacht. Mhm.
Ja, letztendlich war es auch gar nicht schlecht.
Gab es dann Momente, wo ihr gesagt habt, wir werfen alles ins Feuer, wir brechen ab, wir hören auf, wir machen das nicht?
Fahrt? Also auf
nee,
der
Fahrt? Nee, also im vorher, Vorfeld schon, weil so viel schiefgegangen war, auch stelle ich mir vor.
Nee, also das haben wir tatsächlich nie gehabt, dass wir gesagt haben, es bricht uns jetzt das Genick und wir schaffen es einfach nicht. Wir hatten am Anfang, also wir würden sicherlich, wenn wir uns jetzt nochmal auf das Rennen einlassen würden, andere Dinge machen, weil wir einfach ja Erfahrungswerte gesammelt haben und die, glaube ich, sehr gut einsetzen könnten. Aber letztendlich hat jeder, jeder Gegenwind eigentlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, nee, wir schaffen es trotzdem.
Jetzt erst recht.
Ja. Und wir sind eigentlich körperlich fit. Wir haben entsprechenden Beistand. Es war dann auch immer schwierig mit den Geldern. Dann haben wir eine UG gründen müssen. Also auch eben finanziell, das wisst ihr ja vielleicht auch, wie das dann ist, wenn man mit einmal dann eine kleine Firma hat, die man dann auch betreiben muss noch. Und da auch nicht viel Zeit hat, sich da einzulesen und so. Aber letztendlich haben wir dann auch, also ich jedenfalls immer, ich weiß nicht, wie dir das ging, ich habe dann immer noch mal wieder Filme geguckt, wie es dann aussehen kann. Und dann wurde die Doris ja auch immer hübscher. Wir haben das nackte Boot gekauft, dann hatten wir nachher die Technik, dann wurde sie wieder nach England gebracht, dann haben wir sie mit der Technik zurückbekommen, dann kam nachher das Label drauf, dann haben wir Gedankenschmalz verwendet, wie sie aussehen soll.
Wie strahlt wie bei einer Liebeserklärung.
Ja, das war auch echt, das ist auch, das war das hübscheste Boot. Ja. Ja, also okay. Das haben alle gesagt.
Meinen, oh, ihr habt das allerschönste Boot. Wir so, ja, es ist unsere Meerjungfrau.
Ja. Das gehört sich auch dann doch für ein Frauenmädchen.
Ja, genau. Naja, also es war schon, sah auch schon wirklich sehr, sehr hübsch aus. Und dann wird sowas natürlich viel greifbarer mit der Zeit. Ne? Wenn immer doch Stück für Stück was anderes noch mehr dazukommt. Dann hatten wir, das war gerne Maikes und mein Part, sind wir losgegangen, haben uns Teamklamotten besorgt.
Mhm. Man sollte die zwei nicht alleine besorgen.
Wir waren dann Stunden bei Decathlon,
und
weil Geld
hatten
wir ja auch
immer
nicht.
Teurer und wir so... Oh.
Letztendlich war da aber auch das toll.
Die dritte Jacke brauchen wir nicht mehr.
Doch, ihr wolltet gut aussehen.
Es macht auch was mit einem, wenn man Teamklamotten trägt. Mhm. Es verbindet. Ne? Und wir hatten dann auch relativ schnell Sylter Salatfrische drauf.
Wart ihr die ganze Zeit eine Einheit als Team oder gab es da auch Antipathien? Also gab es Störungen und
mehr als
seid
auf
ihr damit,
Atlantik.
Wie seid ihr damit umgegangen?
Gar nicht. Auf dem Atlantik nicht, nee. In der dann, Vorbereitung, klar. Alle haben ihre Jobs, alle haben ihr privates Leben, das ja irgendwie nebenher weiterläuft. Und da
auch das Päckchen zu tragen. Ne?
Genau, auch jeder sein eigenes Päckchen zu tragen. Und da hat natürlich auch, jeder setzt dann die Prioritäten mal anders. Und meistens war es eher ein Kommunikationsproblem. Man ist dann im Alltag dann doch schnell, ich schreibe mal schnell bei WhatsApp, dann kommt es falsch rüber, der andere versteht es falsch und nimmt es gleich auf eine andere Art und Weise auf, als es eigentlich gemeint ist. Meistens haben wir dann gesagt, okay, wir müssen uns einfach nochmal hinsetzen und dann haben wir uns wieder zusammen telefoniert und gesagt, okay, wir müssen jetzt einmal sprechen und dann haben wir uns einmal zusammengesetzt an den Tisch mit einer Flasche Wein und dann funktioniert das auch wieder. Also das kommt natürlich schon vor. Klar, also ein Team, das ist ein lebender Organismus, der muss genauso tiefe und hohe Punkte wie jeder andere auch. Und
da hat uns Annette auch ziemlich toll geholfen. Also das war für mich auch so, dass sie gesagt hat, es gehört einfach in jedes Team, zu jedem Teambuilding. Es gibt diese Honeymoon-Zeit, es gibt die Zeit, wo man eigentlich denkt, oh, man schafft das alles gar nicht. Und
wo sind wir? In der Honeymoon-Phase noch, oder?
Total.
Naja. Also ich schon, weil sie nicht bei dir ist.
Die muss man möglichst lange halten.
Ja, aber das ist genau. Das ist aber das Zeit. Ist, das fand ich so cool, dass sie das auch so auf den Punkt gebracht hat.
War die Annette auch, die so diesen, ich habe das irgendwie gelesen in einem Artikel, ihr habt später nee. Diesen, du lachst nee, schon, diesen Kelder, Chimp.
Diesen Achso, Chimp. Nee, okay. den hat uns Kelder.
Okay, den hattet ihr dann an Bord, deswegen den hattet ihr da dann vielleicht an Bord. Gut. Ja, ihr lacht, weil der erzählt mal kurz, was das war.
Und Kelder könnt ihr vielleicht auch noch sagen, was die gemacht hat.
Also wir hatten sozusagen zwei wirklich gute psychologische Anker. Das war eben hier in Hamburg die Vorbereitung mit Annette Schigetti, die einfach einen großen Erfahrungsschatz hat und eben Profisportler oder Halbprofisportler für Olympia fit macht und so.
Die beiden Beachvolleyballerinnen.
Genau, die Beachvolleyballerin Laura Ludwig Laura und Kira Walkenhorst und jetzt Tole Wickler und den anderen Namen habe ich vergessen.
Ja, das Männerteam.
Ja, das Männerteam, ja. Genau. Und dann hatten wir als zweite Stütze halt Kelda Wutz, die selber als Einerfahrerin rübergefahren ist das Jahr zuvor. Und letztendlich hat die uns, finde ich, so handfeste Tools an die Hand gegeben. So Werkzeug, mit dem wir arbeiten konnten. So bildliches Werkzeug. Und da ist dieser Chimp entstanden.
Pragmatisch angegangen.
Den kann Tim dann gut erklären,
den Chimp. Ja. Also den Schimpansen. Der basiert quasi auf der Theorie, dass jeder Mensch seinen inneren Schimpansen hat, der für die Urinstinkte steht. Der ist auf dem Atlantik prinzipiell immer ein guter Freund, weil der dafür sorgt, dass man nicht unnötige Risiken eingeht. Weil der Überlebenswillen quasi.
Wie so eine innere Stimme.
Genau, also es ist quasi, dem geht es um Überleben, Essen, Trinken, Fortpflanzen.
Okay, das letzte ist schwierig.
Fällt in der Regel weg auf dem Atlantik, da kümmert er sich schon mal nicht drum. Das heißt, eigentlich geht es ihm darum, Essen, Trinken, Schlafen. Das sind so seine drei Ankerpunkte, damit er überleben kann. Und sobald irgendetwas halt nicht mehr so richtig da ist, wie er es gerne hätte oder er sich unwohl fühlt, dann kann es halt mal sein, dass der aus seinem kleinen Käfig rauskommt, laut Trara macht und da muss man halt irgendwie lernen, diesen Chimp wieder in seinen Käfig zu sperren.
Und, einzufangen.
Einzufangen, genau. Also da ist auch jeder anders. Also mein Schimpanse fand es extrem schlimm, wenn er durchgängig nass war. Das war also ab der zweiten Hälfte eigentlich durchgängig der Fall. Das heißt, er ist dann auch regelmäßig mal ausgerastet. Und,
wie ging das dann? Wie sieht das aus?
Oder
wie stelle ich mir das vor?
Hm? Also man kann sich das wirklich vorstellen, wie so ein Affe, der rauskommt. Ich habe irgendwann den Atlantik verflucht. Ja, ich habe wirklich alles losgelassen und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Der Gott des Atlantiks, der hasst mich. Wieso bin ich schon wieder nass und Maike vor mir ist trocken? Und weil die Welle immer so gebrochen ist, dass sie nur mich nass gemacht hat.
Naja, wir saßen halt im Bug. Ne? Also Maike saß halt mehr im Heck und da ist man dichter an der Kabine dran. Und
wenn die Welle, man oder hat man eine feste?
Man hat eine feste. Also, und dann kommt natürlich die Welle gut über die Kabine. Dahinter ist es noch trocken.
Wusstest du aber nicht, halt als du die Position bekommen hast. Nicht.
Und Timna ist dann auch immer gerne nochmal, man geht ja immer, bevor man auf den Rudersitz klettert oder wenn man kommt, geht man immer nochmal Pipi machen. Und Timna hat dann sozusagen wirklich gerade alles ausgezogen und ganze dann Ölzeug kam ausgezogen. Eine Welle und ist voll in die Hose reingelaufen. Und
es war alles nass.
Und es war dann alles nass und das trocknet auch
und
nicht.
Genau, es war nachts, es war alles nass, ich war von oben bis unten und dann konnte ich, hatte noch eine Nachtschicht vor mir und ich konnte diese nasse Hose nicht wieder anziehen. Also hätte ich natürlich schon, aber ich habe gedacht, jetzt bescheuert, jetzt muss ich hier irgendwie diese nasse Hose wieder anziehen und ich habe keine trockenen Klamotten mehr und genau am Tag danach ist es eben passiert, dass wieder eine Welle kam und dann ist mein Affe ausgerastet. Dann habe ich den einmal laut schreien lassen, er hat dann einmal den Ozean verflucht und alles drumherum. Es war eigentlich sehr witzig, ich musste dabei auch schon wieder anfangen zu lachen. Maike vor mir hat auch sehr gelacht und dann war 5 Minuten später war auch wieder okay. Dann hatte ich ihn wieder eingesperrt und gesagt, gut, du durftest jetzt einmal ausrasten, eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Wir sind ein bisschen nass, ja, aber es ist ja warm, die Sonne scheint, es ist nicht so schlimm, du erkältest dich nicht, ist alles gut. Wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken.
Okay, der hatte seinen Raum.
Ja.
Okay. Und wann ist deiner rausgekommen?
Ach, eigentlich gar nicht so richtig. Nee,
so krass ist deiner nicht rausgekommen.
So krass, ich war die erste Zeit ja auch wie Timna sehr seekrank. Da war ich dann sehr mit mir beschäftigt, hatte ich überhaupt keine Zeit in irgendeiner Form an irgendeinen Schimpansen
zu darauf vorbereitet, so seekrank zu werden?
Ich wusste das, dass er sich weiß, dass ich nicht seefest bin und war auch in der Vorbereitung mit dem Charlie, habe ich eine Segeltour gemacht von La Coruña in Nordspanien nach England zurück. Haben wir eine Yacht überführt und diese 5 Tage waren... Davon waren 3 so schrecklich, dass ich mich überhaupt nicht bewegen konnte und nur gespuckt habe. Von daher wusste ich das.
Also ihr mögt ja Herausforderungen, ne?
Ja, und dann habe ich, aber man lernt es wirklich. Also ich habe zwar auch noch die, mit der Seeübelkeit umzugehen. Also ich habe es bis zum letzten Tag gehabt.
Nicht 42 so Tage lang seekrank.
Ja, nein, nicht durchgehend. Nicht durchgehend. Immer mal wieder. Und das lernt man, dass man damit zurechtkommen kann.
Ja, und es vergeht dann auch irgendwann mal wieder. Es gab auch gute Tage.
Also von daher, ich hatte das gar nicht so sehr mit dem
Schimpansen. Ich hatte dann aber auch noch eine Infusion bekommen,
ja,
oder so.
Ja, das warst du. Ja, ich wusste nicht, dass ich seekrank werde. Ich bin davor eigentlich noch nie richtig seekrank geworden. Also vor allem nicht so schlimm. Und mir ging es dann ungefähr so wie meiner Mama bei der Segeltour. Ich war 2 Tage, also fast 48 Stunden lang, völlig bewegungsunfähig. Also ich lag wirklich wie so eine, ich sag mal, wie so eine Leiche auf dem Boot, und nicht bewegt. Sobald der Kopf quasi nach oben ging, ging das eigentlich schon nur noch über Bord. Das war mal doof, wenn man mal auf die Toilette musste, weil ich hatte ja am Anfang doch noch Wasser im Körper.
Ich wollte gerade sagen, da war doch nichts mehr
drin. Es war ganz schlimm. Ich musste mich immer entscheiden, was ich zuerst mache. Und das war richtig schlimm. Also ich glaube auch, dass da, wenn man weiß, dass man so seekrank ist, geht man, glaube ich, anders damit um. Bei mir kam es völlig aus dem Nichts. Und ich glaube, ab Stunde 5 und dann wirklich bis...
Ja, zweieinhalb Tage. Ne?
Und dann war es so ein Auf und Ab. Also dann war der dritte Tag war dann ganz gut, der vierte Tag war wieder schlecht, der fünfte Tag war auch schlecht. Dann habe ich am sechsten Tag die Infusion bekommen.
Weil nichts mehr ging.
Weil, ja, ich habe halt nichts mehr, kein Wasser, kein Essen.
Wir hatten uns gar nicht so große Sorgen gemacht. Wir haben nur gedacht... vielleicht hilft es, also wir hatten ja immer Kontakt mit der Rennleitung und da gibt es auch einen Sea Dog und mit dem hatten wir gesprochen und wir hatten so viel an Medikamenten mit. Wir hätten uns total dopen können. Letztendlich muss man ja gucken, dass irgendetwas hilft. Und es hat von den Mitteln, die wir hatten, über auch nachher Cortison und so, das hat alles nichts geholfen. Und da haben wir gesagt, vielleicht ist der Körper einfach jetzt in dieser Spur drin und wir können das ein bisschen unterbrechen, wenn wir ihr eine Infusion geben. Und wir hatten 8 an Bord. Und 2
und vor allem eine Ärztin an Bord.
Ja, aber das hatten wir ja gelernt. Also das fand ich jetzt auch, das hätten wir, also war vielleicht nicht so schön, nicht so gut gekonnt, aber Timna hat gute Venen, also ich glaube, ich hätte die auch getroffen. Das
ist nicht so schwer.
Das ist nicht so schlimm, das hatten wir tatsächlich gelernt. Also das kann dann auch jeder. Ist ein bisschen schwierig auf dem wackeligen Meer, aber waren wir schon dankbar, dass Maike das gemacht hat. Und haben gedacht, ja, ein bisschen jetzt Flüssigkeit mal rein, dass sie auch gut.
Es ist auch einfach, dass man
einfach mal wirklich der Körper ein bisschen Flüssigkeit hat. Das ist ja das Wichtigste. Genau. Und dann war das nur ein bisschen kalt. Wir hatten keine Möglichkeit, das anzuwärmen. Kam ja von unten. Die Infusion haben wir ja nicht gedacht, dass wir die sofort brauchen. War ja ganz unten in der Doris drin. Und letztendlich hat Timna die ersten 14 Tage an Deck verbracht.
Ja, ich war wenig unter Deck.
Du warst gar nicht.
Unter Deck heißt immer in den Kabinen vorne oder hinten. Und ich habe die ersten 2 Wochen fast komplett an Deck geschlafen nachts, weil ich nicht reinkam.
Und wenn wir von Schlafen reden, dann reden wir von 2 Stunden Schlaf.
2 Stunden, genau.
Und dann 2 Stunden
Ruder. Man hat nicht 2 Stunden Schlaf. Also man hat 2 Stunden Ruderzeit. Die macht man in der Regel auch, wenn man dann von der
auch
Schicht
seekrank.
Kommt. Ja, auch See. Also Timna konnte das ab die Tag ersten drei Tage wieder, nicht. Ja. Ab Tag 3 hast du dann auch gerudert. Und das stört dann nicht. Es hilft eher. Also Bewegung hilft dann eher.
Ach so, das geht dann.
Und was wollte ich jetzt sagen?
2 Stunden.
2 Stunden Pause.
Dann muss man sich erstmal entsalzen, weil das der Atlantik ja doch ganz schön salzig ist. Also wir hatten dann so einmal Waschlappen, haben wir im Vorweg immer noch gefragt. Ian, von der Safety Officer, wie viele Waschlappen braucht man denn zum Waschen? 1. Und das ist wirklich so groß wie so ein
Küchenpapier. Ja, wie so ein Abschminktuchlein.
Ja, ungefähr so. Und wie so, okay, gut, 1. Und das haben wir aber dann
war nicht ganz realistisch.
Doch, das war realistisch. Ach so. Also man braucht halt, die muss die Ohren sauber machen, die Augen auswischen, Nase, Mund und dann eben halt so ein bisschen entsalzen. Das dauert ja seine Zeit, bis man das gut kann. Dann musste man was essen. Dann musste man ja aus den Klamotten raus. Und es ist alles mega mühsam. Also man kann ja eigentlich nur sitzen. Wir konnten nicht so gut sitzen. Wir haben das alles im Liegen gemacht, um der Seeübelkeit zu begegnen. Das heißt also, man liegt eigentlich wie so eine Flunder auf dem Rücken und muss dann aus dieser Ölhose raus.
Das ist eine
also ihr seid durchgehend in der Ölhose gewesen?
Genau. Nee,
immer nur zum
Rudern. Aber wenn es halt nass war, dann hatten wir 24 Stunden so einen Klettergurt an.
Ja.
Den haben wir auch wirklich nie abgemacht. Da musste man immer die Sachen
weil ihr damit eingepickt seid? Oder?
Genau, ja. Wir mussten immer uns an die Seile, die Doris hatte an der Seite so Seile hängen, wo man sich dann immer einhaken musste. Also letztendlich hatten wir 3 Seile. Ne? Einmal direkt neben dem Rudersitz.
2 links, 2 rechts
und 1 unten. Genau, pro Seite dann, ne? 2. Und unten dann noch die Lauflinie, die Leine. Und da war man immer eingehakt. Das war so ein 3-Punkt-Gurt.
Sobald man an Deck war quasi.
Sobald man sozusagen in der Kabine, kurz, man ist dann sozusagen in die Kabine rein, hat sich wieder ausgehakt, hat dann die Sachen ausgezogen. Es dauerte alles mega lange, hat sich gewaschen, hat was gegessen. Dann hat man geschlafen, ungefähr 1:30 Stunden. Dann wurde man geweckt, ungefähr 10 Minuten früher. Wir waren immer nicht so gut in den Wechseln. Wir waren immer so müde. Ja, ich komme gleich. Mama, bist du wach?
So ein bisschen so ein Stillrhythmus. Ja, ne? Ich meine, ich erinnere das
noch so, drunter. Tatjana hat auch gesagt, die Schweizerin sagte dann bei der Ankunft in Antigua, so ein bisschen wie Stilldemenz, ne? Also alles so ein bisschen langsam.
Ja, aber das kostet echt viel Kraft. Also über 42 Tage immer nur 2 Stunden.
Man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich an vieles.
Also letztendlich schläft man ja trotzdem viel. Ne? Du schläfst halt nicht 6 Stunden am Stück.
Aber das stimmt natürlich. Ja, so.
Also man schläft viel. Also insgesamt bist du vielleicht auf 4,5 Stunden gekommen.
Ja.
Also man hat sich in der Regel dreimal hingelegt. Also nachts, wenn es dunkel war, es war ungefähr 12 Stunden lang dunkel. Das sind die Hälfte von rudert man, also hat man gute 6 Stunden. Und da man immer ein bisschen braucht zum Aufstehen und wieder hinlegen, hat man ungefähr 4,5 Stunden Schlaf. Man ist dann natürlich tagsüber irgendwann trotzdem müde, aber da ist dann halt... Da muss man dann wirklich Essen kochen, Wasser aufbereiten.
Wäsche waschen,
Zähne putzen, was auch immer.
Sitze reparieren.
Alles Mögliche findet halt tagsüber statt, wenn Licht da ist. Und da schläft man tatsächlich dann wenig. Also eigentlich hatte man sich dreimal hingelegt und hat dann so zwischen 4,5 bis 5 Stunden Schlaf gehabt.
Okay. Und jetzt nochmal so zu den Frauenthemen, weil wenn ihr 42 Tage unterwegs war, dann hat ja jede mindestens einmal ihre Regel.
Ich habe die Pille durchgenommen.
Ja. Das war auch irgendwie gelöst im Vorfeld und auch sonst irgendwie Frauen, also zumindest
kann ich mir sagen, was du denkst.
Ja, das ging mir echt durch den Kopf heute.
Ich habe dran gedacht, da muss man gut und dran denken.
Also ich habe dann irgendwie, dann habe ich mal Bauchschmerzen, dann hat mal irgendjemand Halsschmerzen, dann gibt es ja die Migräne-Leute, also außer Heuschnupfen würde ich sagen, was war noch an Bord?
Nee, wir hatten relativ wenig. Wir hatten natürlich, wir hatten wunde Hände, also wir hatten Seeübelkeit, wir hatten wunde Hände mit Blasen an den Händen. Da wussten wir aber schon im Vorwege, dass man die mit so Handpads eigentlich ganz gut abpolstern kann. Catchy war sehr gebeutelt mit ihrem wunden Popo. Da hatten wir hatten so Isomatten, Yogamatten übereinander geklebt, 3 Lagen sozusagen gemacht. Und dann je nachdem, wo die Schwielen am Popo saßen, haben wir Löcher reingeschnitten, um da Entlastung zu schaffen. Und
hat dazu geführt, dass Katharina irgendwann nur noch auf so einem Ring saß.
Ja, wir lachen jetzt so, aber das war schon ganz schön schmerzhaft. Also sie hat das wirklich mit, also es sah nicht schön aus, das hat Maike dann auch geöffnet, das war schon so abszessmäßig, also mit dem Skalpell aufgeschnitten. Wir haben Fotos davon gemacht und nach Hause geschickt, um das einer Dermatologin auch zu zeigen und und haben das versucht zu versorgen. Und da man natürlich alle 1,5, 2 Stunden dann wieder drauf saß, war das natürlich nicht förderlich für die Wundheilung. Da hat Catchy das schon mit Ibuprofen gut hinbekommen.
Auf Droge.
Und und hat dann eben viel, wir haben einfach versucht, viel, was man bei Kindern halt auch macht, ne? Viel nackt laufen lassen und nackt dann sozusagen viel Luft dran lassen an den Körper, dass er dann abheilen kann. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Letztendlich sind wir wirklich ein Team gewesen, was absolut super gut über den Atlantik gekommen ist. Wir hatten relativ wenig körperliche Schwierigkeiten.
Also in den anderen Teams war mehr.
Ja, waren auch diese, einige sind halt gekentert. Die hatten dann Verletzungen dabei. Die hatten Ruderbrüche, Dollenbrüche dabei. Das ist also sozusagen Equipment kaputt gegangen ist, verloren gegangen ist, dass Batterien nicht funktioniert haben. Dass der Autopilot, wir haben ja auch einen Autopiloten gehabt, wo wir den Kurs eingegeben haben und der dann selbstständig die Doris gelenkt hat. Wir mussten also nicht per Hand steuern. Und der ist bei einigen Teams, da gibt es immer so ein, es ist wie so ein Zylinder, wo die Steuerstange sozusagen immer rein und raus geführt wird, um den Kurs zu halten. Und der läuft manchmal heiß und einige Teams mussten den bis zu 6, 7 Mal am Tag wechseln. Und wir haben das Ganze, ich glaube, 3 Mal in der ganzen Zeit wechseln müssen. Also es war von daher, war das echt super. Also ich finde, Teamleistung war toll, körperlich haben wir es gut hingekriegt und Material war super, ne?
Na, das andere, was man so kennt von zu Hause, dass man Wehwehchen hat, das hat man alles auf dem Atlantik nicht.
Ist auch wahrscheinlich gar keine Zeit und gar keine
hast du nicht.
Ja, was also waren denn so die größten Ängste eigentlich? Also jetzt gerade Mutter, Tochter, stell ich mir vor, wenn dein Kind da so schlecht geht, ist man dann nicht mega besorgt? Nee,
in dem Moment ist Timna auch nicht richtig Tochter, sondern Teammember gewesen, also okay. Teammitglied gewesen. Das war schon abgekoppelt. So, ich habe meine Tochter vermisst auf dem Meer, weil wir normalerweise sitzen wir zu Hause, so wie wir hier mit euch sitzen und unterhalten uns dann über alles Mögliche. Und da wir uns ja die Kabine geteilt hatten und die Bugkabine hatten, saß derjenige, der aus unserer Kabine ruderte, immer mit dem Rücken zur Kabine. Mhm. Das heißt, man kann dann nicht richtig sprechen. Und letztendlich habe ich mit Timna ganz, ganz wenig kommunizieren können auf dem Meer. Wir haben immer uns nur bei der Übergabe der Ruder gesagt, so schön, dass du da bist. Ich hab dich lieb. Christian, ich hab dich lieb. Ich freue mich, dass du da bist. Und
hat euch das enger aneinander geschweißt oder hat es die Beziehung verändert?
Ich finde schon, dass sich das verändert hat.
Ganz schön stark. Also in der Vorbereitung schon ganz viel.
Hat sich das auch verändert?
Da hat sich das schon ganz viel verändert, weil man natürlich ganz anders miteinander spricht. Also dieses Mutter-Tochter-Verhältnis ist in dem Moment komplett aufgehoben und im Team reagiert man anders, als man sonst in der Familie eventuell reagieren würde. Mit Sicherheit, ja. Und man hat natürlich auch viele Probleme einfach auch offen angesprochen, dass man in der Familie sonst auch nicht immer so, obwohl ich immer sage, wir haben eigentlich schon immer ein gutes Verhältnis gehabt, aber das sind natürlich andere Situationen, in denen man dann ist. Auf dem Atlantik haben wir ganz wenig geredet und dafür haben wir dann, als wir wieder ankamen, ganz viel reden müssen. und jetzt ist es eigentlich ich finde es sehr, sehr schön, weil wir sehr auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und sehr offen miteinander reden und auch ganz andere Themen mit ansprechen, die man vorher vielleicht woanders abgeladen hat und so. Also es ist finde ich, sehr schönes Verhältnis. Ich bereue das überhaupt nicht, dass wir das zusammen gemacht haben.
Ich auch nicht.
Siehst du?
Nein, das ist sehr schön. Auch dieses Gefühl mal zu haben, dass man so eng auf engem Raum zusammenlebt und doch sich vermissen kann. Das hätte ich tatsächlich so nicht erwartet. Und umso schöner war es dann nachher bei der Ankunft. Ne?
Wie war die Ankunft?
Der Wahnsinn. Ja. Das ist der absolute Gänsehautmoment. Wir sind auf Antigua zugefahren und hatten dann schon festgestellt, okay, wir kommen, wenn wir jetzt so weiterfahren wie geplant, kommen wir mitten in der Nacht an. Also im Dunkeln. Mhm. Und dann hatte uns der Robert gesagt, naja, fremder Hafen, wisst nicht genau, man kann das schlecht einsehen, der ist schlecht beleuchtet, weil er so hinter so einer Landzunge liegt. Eventuell findet ihr die Hafeneinfahrt nicht. nehmt euch doch die Zeit, ihr habt doch jetzt keinen Stress und fahrt bei Sonnenaufgang rein. Dann habt ihr tolles Licht, euer Filmteam ist super begeistert. Ich, ich habe gesagt, ich will jetzt endlich ankommen. Ich würde das
kann ich gerade sagen. Also sie erzählt das gerade so, als wenn das natürlich selbstverständlich gewesen wäre. Nein, also Timna war da schon so ein bisschen chimpmäßig wieder unter.
Ja, ich will jetzt ankommen. Gemacht. Also ich will jetzt nicht noch hier warten.
Wir haben da das reicht und so. Wir haben davor mal versucht, möglichst schnell dahin zu kommen und waren letzte Woche wirklich am absoluten Limit, sich zu dritt gerudert tagsüber, um noch mehr Strecke zu machen, haben weniger Pause gemacht, haben mehr Stunden auf den Rudersitzen verbracht, um möglichst schnell da anzukommen. Und dann hieß es, kurz bevor wir da sind, nee, wir lassen uns jetzt treiben. Ich gesagt, wir lassen uns doch jetzt nicht treiben, wir sind doch jetzt fast da. Das wollte bei mir überhaupt nicht in den Kopf rein. Aber die drei haben mich überstimmt und im Nachhinein muss ich sagen,
sie einfach mal schlafen geschickt.
Es war wirklich schön so. Also ich würde es auch wieder so machen.
Okay.
Man muss dann auch mal einsehen, dass man eventuell falsch lag. Kann ich.
Ja, super.
Kann ich.
Ja, auch gelernt.
War schön. Und dann sind wir wirklich zum Sonnenaufgang in diesen Hafen reingefahren. Die Anfahrt war mega anstrengend, weil der Wind von der Seite stammt.
Ja,
die
Wellen
haben uns kam von der Seite. Das ist immer doof, wenn ich im Boot von der Seite komme, weil das Boot dann immer gefühlt 180 Grad von links nach rechts kippt.
Aber Seekrankheit hattet ihr
ja nicht. Hatten wir dann schon nicht mehr.
Ja, doch, ich schon.
Aber das war nicht mehr so schlimm. Es war dann ja ein Ende in Sicht. Und die Wellen haben uns einfach auch Richtung Land gedrückt. Und dann mussten wir wirklich mit relativ viel Kraft dagegen anrudern. Und man musste eigentlich, wir sind gut drauf hingefahren. Und musste man einmal nur diese, es ist nicht mal viel, 150, 200 Meter sind das gefühlt.
Nee, glaub, das ist schon ein bisschen länger. Kilometer, aber
an dieser Landzunge entlang. Und dieser Kilometer war mit Abstand der schlimmste.
Ja, und wir hatten dann auch, weil wir so lange kein Land gesehen haben und wir ja wussten aus der Vorbereitung, dass die Doris irgendwann nicht mehr zu handeln ist, wenn sie
zu nahe
Also kommt. Wir schaffen es dann nicht mehr aus körpereigener Kraft, sie auf Kurs zu halten.
Wieso?
Und ja, wenn der Wind und die Windwelle und Strömung gegen die Doris drücken, können wir nicht aus eigener Kraft mit Ruderkraft sie dagegen steuern.
Die Männerkollegen auch nicht?
Nee, die Männerkollegen auch nicht.
Genau das Gleiche.
Und dann war es einfach, wir hatten so wochenlang nur Wasser gesehen. Und mit einmal war diese grüne Insel da und wir sahen auch, wir waren, gefühlt war das so dicht, das war aber natürlich gar nicht so, aber wir sahen eben halt diese großen Wellen an den Felsen zerschellen und ich habe gedacht, oh Gott, hoffentlich ist das wirklich der richtige Kurs, weil wir nicht sehen konnten, wo die Hafeneinfahrt ist.
Man das hat ja, ich wollte gerade sagen, bei mir geht das jedes Mal, egal, ob ich in 100 Mal in den Hafen schon rein bin, jedes Mal ist es immer so, ist da alles noch wie so, als ich rausgefahren bin, ist jedes Mal Puls hoch.
Und wenn du das nicht sehen kannst, wir rudern dann ja auch rückwärts in die Richtung. Und dann haben wir, glaube ich, dreimal Ian angerufen. Haben wir ja immer gesagt, Ian, passt das wirklich? Wie viele Meilen sind das noch?
Der stand quasi oben im Turm und hat uns gesehen mit dem Fernglas und hat immer gesagt, nein, ihr habt einen guten Kurs, bleibt da.
Genau, und ich so, oh Gott, es kommt immer dichter, und das war schon irgendwie so, dass ich gedacht habe, so, puh, ja, mal gucken.
Dann kam das, fährt um diese Landzunge herum, und dann kommt das Medienboot raus, das quasi dann Facebook Live und sowas alles macht, und das sind die ersten Leute, die man sieht, und die jubeln dir zu, und in dem Moment flossen sofort die Tränen.
Ja. Vorher schon. Wahnsinn. Und es war auch so schön, weil das Jahr zuvor waren wir schon mal ohne Timnath damals leider auf La Gomera und haben uns 2018 den Start angeguckt. Und da war das erste antiguanische Frauenteam, was sozusagen nach Hause gerudert ist. Und da war der Landesreporter von Antigua, Ted Martin, da. Und der war so cool. Der hat so, ich weiß gar nicht, mit wem ich den vergleichen kann, aber der ist so, so positiv. Und hey, oh, these are the Germans and good girls. Und hatte so, also er sprühte über von Energie und der saß auch auf dem Boot. Und ich so, oh, der Ted ist auch da. Und Guido, oh, Guido ist auch da. Ist
doch schön. Auch schon
Da war schon kein Halten mehr da. Und er war auch zu Tränen gerührt. Er hat gesagt, ihr seid so toll. Ihr seid so toll. Ihr seid jetzt da. Es ist so toll.
Ja, und dann hört man die Leute schreien.
Dann stehen die oben auf so einem Vor und mit Deutschlandfahne und Hamburg-Flagge. Und dann haben wir die auch erkannt.
Dann hört man die brüllen.
Dann haben wir aufgehört zu rudern. Und weil wir auch einfach so emotional gepackt waren und dann kam von außen so, this is not the finish line, keep on rowing,
okay. Wir müssen noch die 50
wir
Meter bis
dann
zur
noch weiter über die Linie.
Und dann darfst du die Fackeln rausholen, das ist der absolut beste Moment, wenn du diese blöden Fackeln rausholen darfst und dann anzünden darfst und dann fällt das Medienboot um dich herum und du darfst krölen und jubeln.
Und das war schon schön, ne? Und dann ist dann es auch sofort vorbei.
Und nimmst deine Liebsten in die Arme, das ist echt der Wahnsinn. Das kann man gar nicht beschreiben, das muss man erleben. Das ist
auch Tonnen von Last, die irgendwie abfallen.
Ich glaube, das hatte Silvia gestern, ich war gestern bei Silvia und das hatte sie nochmal gesagt. Sie sagte, das war wirklich so, die war ja nicht mit, hat das sozusagen dann nur live gesehen und sagte dann, es war wirklich so, einmal durchatmen, die Schultern gehen runter, die Mädels sind angekommen. Und ich glaube, so ging das ganz vielen.
Waren eure Familien auch da?
Ja, also von allen. Ne? Also richtig, wir hatten den größten Bahnhof.
Wir hatten die schönste Ankunft überhaupt.
Sehr gut, okay.
Das sagt wahrscheinlich jedes Team. Aber wir hatten das Licht war der Wahnsinn. Das kam man wirklich hinter der Landzunge hoch. Und hatten wir dann
Sonnenaufgang und
es war wirklich perfekt.
Unsere Freunde hatten uns einen tollen Tisch bereitet, wo wir essen konnten. Unser Wegbegleiter Thomas und Silke waren da.
Und die haben uns den geilsten Schokopudding
mitgebracht.
Das war das Beste.
Wart ihr euch einig, was ihr dringend dann braucht nach 42 Tagen?
Wir sind perfekt. Wir sind an das perfektioniert. Wir können uns imaginär die schönsten Menüs vorstellen, die schönsten Frühstück-Geschichten. Das haben wir jedes Mal
Habt ihr jeden zelebriert. Morgen gemacht?
Ja.
Immer.
Anfangs hat Maike das nur für Catchy gemacht und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, also Maike, das geht nicht, das kannst ja Catchy das Essen machen, aber wir möchten bitte auch mit ins Savory und das Löwenfrühstück genießen.
Die hat dann immer gesagt, wir hatten so einen Plenty Shake, das ist so ein
hochkalorischer Shake
mit
auf Haferbasis.
Mhm. Und den hat sie dann immer gemixt. Ich konnte den ja schon ab Tag 3 nicht mehr riechen.
Mhm.
ich habe den also nicht gegessen, aber Maike hat den dann immer zubereitet für sich und Catchy und hat dann immer gesagt, so, heute gibt es Egg Benedict mit Lachs und Bagel und Sauce Bernays. Genau. Sauce Bernays. Und wir so, ja, schön. Hätte ich jetzt auch gerne.
Also aber Vorstellung haben, ist ja das genau. Leben, ja, das ne? Ist schon, also das haben wir auf Antigua haben wir nonstop gegessen.
Zu der Frage, was habt ihr am meisten vermisst? War es das Essen?
Mit.
Ja, also was man, finde ich, feststellt auf dem Meer, auch je länger die Zeit ging, wie wichtig doch Kommunikation ist. Also wir haben dann, Maikes Freund Mori hat unglaublich schöne SMS geschickt und wir haben nachher auch von Freunden, wir hatten an Freunde, an Enna und Vicky unser Facebook- und Insta-Account abgegeben und irgendwann haben wir die dann über Sat-Telefon angefunden, haben gesagt, wir brauchen jetzt mal, könnt ihr uns mal irgendwas Schönes vorlesen? Und dann haben die angefangen, halt was vorzulesen und was zu schicken. Was haben die denn gelesen?
Kommentare, die dann da
ja, unter den Posts und auch standen. Guido hatte dann schön, weil immer alle gedacht haben, der Film heißt ja Wellenbrecherinnen, haben immer alle gedacht, wenn sie auf diese Seite schreiben, sie schreiben uns. Und letztendlich war es ja aber auf der Seite von Guido und Silvia dann zu lesen. Und er hat das dann auch weitergeleitet. Und es war so schön dann zu sehen oder zu hören, dass man Leute inspirieren kann und die uns alles Gute wünschen. Und also ich finde, Worte haben auf dem Meer eine ganz andere Bedeutung. Ganz anders. Und wir waren wirklich süchtig nach diesen Worten und hatten ja vom Filmteam auch ein Beacon geschickt bekommen. Das ist letztendlich gekauftes Internet. Das sieht aus wie so eine kleine Schildkröte und ist so ein Gerät, was ich mit dem Satelliten verbinden kann. Und dann kann man darüber eben Fotos schicken.
Das dauert ewig.
Das dauert ewig und man muss dann immer halten. Ne?
Ja, bieb, einer bieb, muss, bieb, immer bieb, den, bieb, muss immer bieb, den Satelliten anfeilen.
Genau. Okay.
Dann also dieses Ding in der Hand und dann geht das immer so... genau,
gut, also die Wertschätzung für das WhatsApp-Bild hin und her schicken steigt auf jeden Fall.
Ja, aber wir haben dann, also wir haben den Beacon geliebt, das war das absolut Beste.
Weil dann trudelten immer hinterher dann, also parallel, wenn wir was rausgeschickt haben, trudelten ja immer WhatsApp-Nachrichten rein. Und dann hat sich Maike oder Catchy dann immer die Zeit genommen und hat das dann vorgelesen.
Das war toll.
Das war so eine und das war so wirklich...
Seelennahrung.
Seelennahrung, genau. Also wir waren wirklich süchtig nach diesen Worten und Kommunikation und Kontakt,
so ein bisschen, oder? Ja, auch alles. Also wir haben am Anfang, am Start haben wir gesagt, wir wollen erstmal gar nicht groß kommunizieren, weil wir wissen, man weiß ja nicht, wie man damit umgeht. Eventuell fördert das bloß Heimweh oder sonst irgendwas und zieht einen eher runter. Und gerade in der zweiten Hälfte des Rennens haben wir echt nach Worten gelächzt. Also da haben wir dann auch wirklich dann Aufrufe gestartet und gesagt, schickt uns alles, was ihr habt.
Ja. Jeden Scheiß.
Fragt um. Und unsere Männer sind dann wirklich rumgegangen und haben Freunde und Familie angeschrieben und gesagt, schreibt uns irgendwelche Nachrichten, die Mädels brauchen Motivation. Dann kamen ganz tolle Nachrichten, Videos, Fotos, die dann alle uns zugeschickt haben. Das war wahnsinnig toll. Und das, also man hat sich natürlich immer gefreut, wenn Freunde und Bekannte einen supporten, aber die schönsten Momente, fand ich immer, waren die, wenn wildfremde Leute geschrieben haben.
Mit denen man auch gar nicht gerechnet hat.
Die man gar nicht kannte. Die man gar nicht kannte, ne? Oh, ich habe gerade irgendwie, ich bin über euch gestolpert und Wahnsinn, was ihr da macht. Ich bin total motiviert, ich fange jetzt an zu laufen. Mhm. Und das sind eigentlich die schönsten Augenblicke, wo man sagt, okay, krass, wir haben jetzt gerade mit dem, was wir hier gerade machen, wirklich Leute berührt und Leute bewegt, die wir vorher nicht kannten.
Mhm.
Und das ist das der Wahnsinn. Schöne.
Ja, fand ich auch. Und das war auch so,
dass da erst richtig aufgefallen.
Letztendlich natürlich auch, wir wussten ja, unsere Männer sind da, wir wussten, Catchys Familie ist da. Und dann waren aber mit einmal noch Freunde da, Anna und Vicky, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, dass die da sind. Und ich hatte so sehr gehofft, dass meine Freundin Anni da ist. Und dann sag ich so, ja, Julia ist schon da. Und dann dachte ich, oh, ihre Tochter ist auch mit, Julia. Und ach nee, das war ja gar nicht Anni und Julia, sondern das war ja von Catchys Familie, die so. Julia.
Habt ihr dann
gemischt? Und dann habe ich schon gedacht so, traurig bist gar nicht. Und dann war sie doch da. Mhm. Und dann noch ein Ruderkollege, Freund, der ist gar nicht so eng an mir dran. Aber den habe ich durch Regatten kennengelernt. Und der ist dann einfach auch spontan mit seiner Freundin dahin gereist. Und ja, um dann eben im Zieleinlauf dabei zu sein. Und dann steht man da wirklich und denkt, das ist unfassbar, toll.
Ja.
Und da laufen bei allen die Tränen, oder? Steht da irgendeiner ohne Taschentuch?
Ich glaube, alle waren irgendwie glücklich und dass wir dann auch da waren. Und
schäumt dann echt über und das ist dann wirklich wahnsinnig schnell vorbei. Also ich fand es toll, wir sind dann ja als Team noch zu viert mit unseren Männern, sag ich jetzt mal, Hatten wir noch ein gemeinsames Ferienhaus.
Mhm. Eine Villa?
Es war eine Villa. Die Männer haben es gebucht. Es war wirklich richtig gut mit,
ja, es war ganz
mit
toll,
Pool.
Ne?
Und, also es war wirklich toll. Und dass wir das als Team noch 2 Wochen quasi gemacht haben und wirklich gesagt haben, wir wollen das nochmal zusammen genießen, die Zeit. Das war unfassbar wichtig, um...
Ich finde, um Abschied zu nehmen.
Ja, und um das auch möglichst lang zu ziehen. Ansonsten ist es so, du kommst an und dann ist es wirklich... Also Alltag. Von jetzt auf gleich ist es vorbei. Und
wir 24 haben es geschafft, Stunden
dieses Gefühl
noch mal zu tragen, ne?
Wirklich dadurch noch länger zu tragen und ein stückweise einen Abschied zu haben. Und das war,
ich fand das auch
gut. Das war wirklich toll und schön. Und auch im Nachhinein noch zu sagen, als Team, man isst noch mal zusammen zu Abend und man verbringt Zeit miteinander. Ist dann nicht mehr so auf so engen Raum. Und natürlich kann sich da auch jeder mal rausnehmen. Und Kitschi ist dann mal mit ihrer Familie losgegangen und Maike und Mori sind mal alleine losgegangen. Das ist bei uns natürlich was anderes. Wir haben viel zusammen gemacht. Aber das ist natürlich trotzdem schön, wenn man dann nochmal zusammenkommt und die Möglichkeit hat, einfach auch nochmal in Erinnerung zu schwelgen, was dann im Nachhinein dann doch schwierig ist.
Ja, es war auch so, ne, man muss innerhalb von 24 Stunden, also man kommt an, dann werden die Pässe abgegeben, dass man reist ja in ein anderes Land ein, dann wird das alles kontrolliert, dann kriegt man die zurück und 24 Stunden später muss man das Boot vorweisen. Letztendlich ist es ja auch ein halbwegs nachhaltig gestaltetes Rennen. Das heißt, also man musste alles wirklich auspacken. Das hatten wir auf La Gomera ja auch. Dann wurde alles geguckt, ob wirklich alles da ist, ob die Essenspakete komplett sind, weil das ja alles berechnet war, wie viele Pakete wir mitnehmen müssen, wie viele Kilokalorien. Das hat natürlich, man hat natürlich auch Abfall, den man entsprechend sammeln muss und minimieren muss. Und das muss in irgendeinem Verhältnis stehen. Und natürlich könnte man vorm Start kurz vorher nochmal die schweren Sachen ausnehmen, um das Boot leichter zu machen, um es schneller zu machen. Und das wurde alles nochmal gecheckt. Und dann ist nach 24 Stunden letztendlich die Dorsch schon weg gewesen.
Ja.
Na, 48 Stunden später war sie dann sozusagen im Container und liegt jetzt in England. Und das war schon so... Dadurch, dass wir noch zusammen waren, konnten wir alle noch mal das Revue passieren lassen. Wir hatten noch mal
den Raum auch noch so ein bisschen halten.
Ja, und wir hatten noch ein wunderschönes Fotoshooting mit Penny.
Ja.
Wo wir hatten von Mai Marini, waren wir gesponsert hier in Hamburg. Die macht auch so nachhaltige Bikinis und Bademoden. Und da hatte dann Penny sich die Zeit genommen, Fotos von uns zu machen. Und das war schon echt auch besonders. Also es war einfach schön. Wir sind gar nicht so, finde ich, die Mädels, die gerne aufgebrezelt vor der Kamera stehen. Aber durch Penny war das so natürlich ein wunderschönes Licht. Toll, und es hat Spaß gemacht. Und es sind ganz, ganz schöne Bilder dabei rausgekommen. Und dafür war einfach Zeit. Wären wir gleich abgereist, hätte es, glaube ich, das alles gar nicht gegeben. Und es war natürlich schon schön, auch mal Karibik zu erleben. So, es war der perfekte Ort, um anzukommen. Es ist einfach, es gibt Strand, es gibt Sonne, es gab viel gutes Essen.
Viel Essen.
Ihr glaubt gar nicht, was wir an Mengen vertilgt haben.
Ja. Du vor allem.
Ja, ich vor allen Dingen, ja. Ich habe wirklich, bin sowieso ein Vielesser und hatte dann wirklich nach dem Frühstück, 2 Stunden nach dem Frühstück schon wieder Hunger.
Es war dann, also es ging dann immer los, wir lagen alle um den Pool rum und irgendjemand hatte dann Hunger. Also häufig war man zuerst. Und dann ging sie rein und schmierte sich Sandwiches. Und dann schmierte sie halt nicht irgendwie ein Sandwich, sondern 3 Stück.
Drei Doppelte.
Also das waren dann 2 Toastbrotscheiben. Und dann war da alles Mögliche drauf.
Käse,
Wurst, Avocado, Tomate, Salat. Also wirklich riesen Sandwiches. 3 Stück. Also wirklich so 3 Riesendinger, kam dann damit raus und wir gucken alle schon neidisch, vielleicht gibt sie ja was ab. Sie so, nee, das esse ich alles selber. Innerhalb kürzester Zeit verputzt und ging dann nochmal rein, um sich ein Nutella-Brot zu schmieren.
Ja, sehr schön.
Das war dann das zweite Frühstück.
Wirklich? Habt ihr auf dem Boot abgenommen?
Ja, ganz viel.
Ja, na, was heißt, also ist, man nimmt einfach, glaube ich, durch die körperliche Anstrengung, baut der Körper einfach auch Körpermasse ab. Und wir hatten errechnet, dass wir zwischen 4 und 4.500 Kilokalorien täglich zu uns nehmen müssen. Das haben wir überhaupt nicht geschafft. Wir waren nachher ganz froh, wenn wir so 3.000 geschafft haben. Ich habe versucht, ich habe im Gegensatz zu Tim dann nur diese Plenty Shakes getrunken, einfach weil ich wusste, mir wird immer mal wieder übel und
mehr verdaut sich ja schnell. Weil ihr hattet, glaube ich, auch gefriergetrocknete Bolo.
Genau, das hat Tim dann gegessen.
Also das war dein Frühstück zum Mittagessen immer.
Okay. Und das Beste waren die Snackpacks. Aber letztendlich verliert fast jedes Teammitglied zwischen 5 und 15 Kilo. Also wow. John, der Einerfahrer, hat das trägt, glaube ich, den Rekord überhaupt. Der hat 28 Kilo abgenommen. Der war sehr krank aber auch. Wow. Und wir haben zwischen 7 und 11 Kilo Gewicht verloren. Ich fand uns nämlich auch gut. Wir haben im Vorwege auch Ernährungsberatung gehabt bei Heike und Heike Niemeyer, die vielefach auch Sportler berät und so. Und wir hatten es auch geschafft, Gewicht zuzunehmen.
Also ich nicht, du.
Ich habe Gewicht aufgebaut, also ungefähr 3-4 Kilo. Und ja,
letztendlich aber nimmt man nicht Muskelmasse
ja,
erstmal
das ist
zu
genau,
im Laufe
ja,
dieser
das,
Tage?
Ich glaube, das ist das gewesen, weil wir so viel Krafttraining gemacht haben. Was wir bestimmt war das hauptsächlich Muskelmasse, was wir aufgebaut haben. Und das baut sich nachher eben halt auch ab. Mhm. Und das macht dann so ein komischen Geruch aus, so ein bisschen wie so Diabetiker haben doch auch so einen Geruch nach Aceton, so ein bisschen. Und so roch jedes Boot eigentlich, das ankam, jedes Team, was in den Hafen einfuhr. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass sich eben Körpermasse, nicht nur Fettmasse verbrennt, sondern wirklich auch Körpersubstanz verbrennt dann. Ja. Aber es war jetzt alles nicht schlimm. Also ich bin ganz schnell wieder.
9 bis 11 Kilo. Dafür, dass wir so viel seekrank waren, war das echt okay.
Ich fand auch.
Also hätte schlimmer kommen können.
Die Zeit danach?
Ja, habe ich gestern auch erzählt und vorhin auch nochmal erzählt. Ich glaube, das ist so ganz unterschiedlich. Wir sind ja nun auch in die Corona-Zeit zurückgekommen.
Ja, also, wie war das? Sehr speziell. Ne?
Naja, also wir sind alle Anfang Februar zurückgekommen. Catchy erst einen Monat später.
Ach, ihr seid erst, okay. Das heißt, ihr seid direkt eigentlich
wir sind 14 Tage, genau. Und wir sind noch, Tim und ich sind noch, wir haben im März alle wieder angefangen zu arbeiten.
Es ging quasi 2 Wochen lang relativ normal, dann war Lockdown.
Und dann war ja genau der Lockdown. Und dadurch, ja, teilweise hat das, finde ich, geholfen, weil es alles stürmt natürlich auf einen ein und es hat uns so ein Stück weit entschleunigt. Wir hatten ja schon die 1,5 Jahre vorher sehr wenig Kontakt, also unsere Sozialkontakte waren schon sehr eingeschränkt. Und weil sich alles immer um diese Vorbereitung
die Zeit nicht dazu
gekümmert hatte oder sich gedreht hat. Und natürlich wollten alle Freunde dann auch irgendwo ein Stück weit teilhaben an der Geschichte und waren neugierig und hätten so gerne sich getroffen. Und das war dann halt nicht mehr möglich, außer jetzt zu telefonieren oder per WhatsApp was zu schreiben. Und das fällt mir jetzt immer auf, wenn wir uns jetzt irgendwo mal treffen, dass alle sagen so, und ja, und herzlichen Glückwunsch überhaupt noch und so, okay, ja, stimmt. Ja, wir haben uns noch nicht wieder gesehen. Wahnsinn. Ja, ja. Und das, ich glaube, es braucht alles noch Zeit, um sacken zu lassen. Im Moment fehlt mir sehr, oder steht mir die Sehnsucht so, oder steht so sehr im Herzen, dass ich gerne nochmal das machen oder erleben würde, unmittelbar in der Natur aufzuwachen und unmittelbar mit der Natur zu leben.
Was
heißt das? Das hat man hier nicht. Also, du bist ja eigentlich in einer kleinen Blase und auf dem großen Meer und
unterm Sternenhimmel.
So unterm Sternenhimmel mit tollen Sonnenaufgängen und Regenbögen und Fisch, also Delfin und Fischwelt, Vogelwelt und bist so unmittelbar.
Du bist eigentlich eins mit der Natur.
Na, eins würde ich jetzt nicht sagen, so, weil wir ja doch auf unserem
Fremdkörper.
Genau, sondern auf unserem Boot saßen. Und wir ja auch sehr, sehr sorgsam vom Meer umhegt waren. Also es gab schon hohe Wellen und die Doris war einfach wirklich die Schutzburg. Und sowas haben wir hier nicht.
Mhm.
Also mir eigentlich würde ich gerade gerne loswandern mit ganz wenig Gepäck und
gucken. Möglichst weit weg von allem.
Nee, nicht weit weg, aber ich glaube, ich muss gar nicht so Karibik oder weit oder 3000 Seemeilen sein. Einfach ja nochmal alleine sich in der Natur aufhalten und wach werden und mit allen Sinnen Natur genießen. Das ist das eigentlich. Und das finde ich, ich habe gedacht so, ja, war schön und ich merke aber zunehmend, das fehlt mir. Es
wird immer schlimmer, die Sehnsucht.
Ja, das wird, ja, die Sehnsucht wird wirklich schlimmer. Und ja, das ist schon besonders, glaube ich, dass man das mal so erleben dürfte. Von daher ist Meer auch nie langweilig.
Mhm.
Im Nachhinein glaube ich auch, ich habe die Fische reden hören.
Das glaube ich nicht.
Doch, ich glaube das.
Nein,
das ist ja auch gegen die Wand. Wir hatten ja diese, also es hört sich im Innern der Doris immer schlimmer an. Man ist ja sozusagen oberhalb der Wasserkante, aber wir saßen schon, sag ich mal, mit unserem Kopf, wenn wir lagen, auf Wasserebene.
Ja, ungefähr, ja.
Ein bisschen da drunter. Und ich habe immer am Anfang gedacht, was höre ich hier eigentlich? Es ist wie Radio irgendwie, immer so, so als wenn man einen Sender suchen würde. Und der Damien von den Van Doom Brothers, von den Belgiern, von dem belgischen Zweierteam, der hat das gesagt. Er hat gesagt, ich habe irgendwie gehört, wie als wenn die Fischwelt miteinander kommuniziert. Und dann habe ich gedacht, ja, genau das ist das, glaube ich, gewesen. Ob das so war oder nicht, Tim, da lacht mich ja aus. Aber es ist trotzdem schön, ich auch dieser Gedanke.
Ja, der Gedanke ist schön,
das ja, stimmt. Der Gedanke ist
die Delfine hast du bestimmt gehört, die sind, glaube ich, lauter. Aber ich glaube, die anderen Fische...
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe ja nicht gesagt, welche Fische das waren. Aber es war
wir können das ja mal so stehen lassen.
Wir lassen es so stehen. Ne?
Also, ich kann das sehr, sehr nachvollziehen.
Wahrscheinlich habe ich Dori gespielt, ein bisschen Walisch gesprochen. Genau.
Zauberhaft. Und eine, ich glaube, letzte Frage noch. Was macht ihr denn aus eurer Erfahrung, also abgesehen davon, dass das in euch ist oder sich da neue Ideen für euch selber entwickeln, werdet ihr auch angesprochen von anderen, die sagen, könnt ihr uns irgendwie unterstützen oder was können wir von euch lernen?
Das hat durch Corona jetzt natürlich noch nicht stattgefunden. Mhm. Die Idee, glaube ich, war am Anfang schon gewesen, dass man gedacht hat, man kann natürlich mit solchen Geschichten gut Teambuilding-Geschichten begleiten. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Vielleicht ist die Zeit auch einfach dann vorbei. Ja, letztendlich ist unser Projekt beendet. Also es wartet jetzt noch der Verkauf der Doris. Steht noch an.
Wird das schlimm?
Dieses ja, also ich würde einfach gerne noch mal hin. Im Moment können wir ja noch nicht nach England und das sind auch noch ganz viele private Dinge. Also unsere, wir haben ja Doris dekoriert. Also wir haben da noch Fotos drin und die Dinge, die uns wichtig waren, die man mitnehmen konnte, die sind da noch drin. Die würden wir schon gerne rausholen. Das geht ja im Moment noch nicht. Und dann wird sie verkauft und soll dieses Jahr eigentlich wieder an den Start gehen.
Nächstes Jahr.
Also durch Corona hat sich das ja auch alles verschoben.
Geht ihr nochmal an den Start?
Weiß ich nicht.
Wir würden vielleicht gerne, aber unsere Männer sind noch nicht so richtig begeistert von der Idee.
Aber die habt ihr ja schon beim ersten Mal dann irgendwie überzeugt.
Also ich habe gesagt, das ist zu schwer. Also ich sag mal, ich finde, wir haben... Also A, finde ich, muss man nach so einem großen Projekt nicht leicht das nächste parat haben. B, hat man natürlich jetzt einen Erfahrungsschatz, den man durchaus weitergeben kann. Da gibt es auf Facebook so eine sogenannte Blue Marlin Group, wo eigentlich jeder beitritt, der eigentlich an dem Rennen teilnehmen möchte und man verbleibt in der Gruppe. Und dann kommen da immer mal Fragen und von neuen Teams und dann beantwortet man die. Wir haben da auch sehr mit der Gruppe kommuniziert und Fragen gestellt und dann auch beantwortet bekommen. Das gibt es schon noch so als Austauschplattform. Und letztendlich weiß man nicht genau, was kommt. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich es im Viererteam nochmal, möchte ich es auf keinen Fall nochmal machen, weil ich glaube, man würde immer vergleichen. Und das möchte ich nicht. Ein Zweierteam oder so.
Ja, also ein Viererteam wäre auch nicht nochmal, einfach weil man sich die Erinnerung nicht kaputt machen will. Und wir hatten eine wahnsinnig tolle Zeit zu viert. Und ich finde es einmal dem neuen Team gegenüber nicht fair, wenn man immer anfängt. Ich glaube, man kommt automatisch da rein, dass man vergleicht. Und es wäre auch, ich möchte mir auch meine Erinnerung nicht kaputt machen, weder an die Zeit in der Vorbereitung noch an die Zeit auf See. Zweierteam, Dreierteam, sag niemals nie, so ein Motto. Wer weiß, was noch kommt. Ich würde gerne einfach nur losrudern und den ganzen Quatsch mit der Vorbereitung und Kampagne und Geld einsammeln und so würde ich gerne weglassen.
Okay.
Das geht aber natürlich nicht. Und
das
muss
ist
man
auch
einfach
so ein bisschen
gucken.
Wie die Erntephase, finde ich. Also das war schon viel Zeit und viel Energie und Kraft, die wir da reingesteckt haben. Und letztendlich war diese ganze Zeit auf dem Meer die Erntezeit.
Was, ja.
Wo wir was eingefahren haben und unser Herz füllen durften. Das war schon besonders.
Ich sage ja immer, eigentlich finden einen die Abenteuer, glaube ich, von ganz alleine. Muss nur drauf warten. Und es kommt bestimmt noch mal was wir machen. Aber ob es jetzt genau das Gleiche noch mal ist in einem anderen Team oder so, wer weiß.
Total toll. Ich glaube, wir sind mit unserer Zeit schon länger.
Ja.
Toll.
Aber ich habe gedacht, wir lassen das laufen.
Ja.
ja, ihr könnt ich hätte ja natürlich noch alles abgefragt, so, was wird da genau gepackt und wie wird das gepackt und
ja, aber das erzählen können.
Ja, nee,
ist das auch nicht so spannend.
Ja, wahrscheinlich
doch
nicht.
Schon.
Na ja,
ich habe den Packplan gemacht
und der war super. Gemacht, ja. Wir lagen auf den Medikamenten und mussten immer umräumen und
ja, okay, das würde man vielleicht am nächsten Mal anders machen.
Ja. Ja. Wir haben ja noch unser Abschlussritual.
Mhm. Oh.
Hast du
also wir räuchern für alle, die das wollen. Wir hatten es
auch schon. Ich will sowas. Ja.
Sofort. Also, wir räuchern mit amerikanischem Salbei.
Mhm.
Und ich gehe jetzt mit dem Rauch dann einmal rum. Und ihr könnt dann irgendwas in das Feuer geben, in die Glut geben, was ihr hier lassen wollt. Ihr könnt das benennen.
Hm. Und dann wedelst du. Hm. Soll ich das weiterreichen oder machst du das?
Hm. Hast du eine Idee, was du ins Feuer geben willst?
Habe ich schon.
Was du hier lassen willst?
Ja, okay. Habe ich schon.
Okay.
Muss ich es benennen?
Du musst gar nichts. Hier ist sehr fraglich alles.
Okay.
Du darfst.
Ja.
Das riecht aber gut.
Das hatten wir auch noch. Wir hatten am Pool eine Yogastunde und Clemmi hat uns dann auch nach dem Yoga allen etwas Gutes zukommen lassen. Und ich habe gedacht, das hat sie bei allen gemacht, das hat sie nur bei uns gemacht.
Das war auch schön.
Also magst du es benennen oder auch nicht? Jetzt auch für dich.
Ich benenne es gerne. Familie, Freundschaft, Liebe.
Aber das lädst du dann ein. Du willst es nicht hier lassen.
Das lasse ich ja, aber das ist das schenke ich euch.
Aha.
Das ist auch sehr schön. Muss auch ein bisschen.
Warum macht man Salbei?
Also eigentlich ist es zum Reinigen. Das ist so ein bisschen wie der Vorwaschgang. Also es ist eine schamanische Tradition. Kannst du Räume mit reinigen.
Schön.
Ich würde auch die Doris einmal reinigen.
Die also muss auch jetzt nochmal gereinigt werden. Die stinkt bestimmt ein bisschen.
Nee, das ist nicht.
Ich glaube
dann einfach, dass das neue Team mit der eigenen Energie da reingeht.
Ja, würde ich auch, habe ich auch gedacht, das ist so. Deswegen finde ich auch einen Abschied nehmen nochmal schön.
Ganz wichtig.
Ja. Hat es euch gefallen?
Oh.
Ich wollte noch sagen, vielen Dank. Ich setze ab.
Vielen Dank. Also das war wirklich eine super, super schöne Stunde. Also ich habe jetzt nicht laut geweint, aber...
Ja, also. Ich habe echt Gänsehaut gehabt, klar. Ich meine, das ist natürlich eine große... Also mein Vater ist früher viel gerudert, der Freund meiner Schwester. Die ist Cambridge, Oxford. Der war Präsident da in Cambridge. No. Von daher ist es... ich habe in der Studentenzeit viel gerudert, aber bin eher die Seglerin mit einem eigenen Schiff. Und da ist einfach... Ja, ich glaube, ich habe nirgendwo so viel gelernt wie auf dem Schiff. Fürs Leben.
Fürs Leben, ne? Ja.
Und so gerade diese Momente, wenn man so auf einen neuen Hafen zusteuert und denkt, scheiße, das passt doch niemals. Und dann fährst du da durch und dann so, wo ist das Ufer? Ich sehe es gar nicht mehr. Ja.
Schön, ne?
Ja.
Also vielen Dank.
Echt sehr besonders. Toll.
Vielen Dank, dass wir hier sein
durften. Ja, danke.
Großes Geschenk. Vielen Dank
schon gedacht, für eure Erfahrung. Ich gebe die Bremse ins Feuer, weil man ist immer so gebremst im Alltag. Und das einfach mal so, jetzt machen wir das einfach mal.
Ja, es kostet ein Stück weit Überwindung, ne?
Ja.
So, also sich
immer
da,
wieder, ja, bestimmt.
Ja, aber dieser Schritt zu sagen, ich mache das jetzt, so ist schon einmal der Gedanke, der darf sich ja relativ schnell formen, aber dann eben.
Ja, auch gegen alle Widerstände, sagen, weil ich kann mir vorstellen, du bist eine Mutter, du kannst das nicht machen, du hast Verantwortung. Also, was dann da alles kommt an Glaubenssätzen von irgendwelchen Menschen, die auf einen einprasseln. Die, glaube ich, sind schon immens.
Ja, doch. Und es haben am Anfang nicht so viele...
Es haben ganz viele gesagt, das schafft ihr niemals. Ich kann nicht mal
nicht oder nicht. Ja. Nee, das gar nicht mal so bewusst. Doch, sondern die haben so
viele auch gesagt,
gezweifelt,
könnt ihr doch nicht
und geschimpft.
Machen.
Und tja, wenn der Wind dann, das kommt ja immer, wenn der Gegenwind aus der Richtung kommt, wo das Herz, sag ich mal, lebt... Dann ist das schon schwer, ne? Ja, hatten wir nicht.
Ja, toll.
Ja.
Also wir sind auch, glaube ich, gespannt, wie es dann weitergeht und was das ja. nächste Projekt wird.
Mal gucken.
Ja, jetzt steht erstmal noch der Film an und im Moment ist das ja alles so
unwirklich. Euer Film heißt wie? Da könnt ihr vielleicht
mal kurz... Wellenbrecherinnen.
Ja.
Und ja, der soll im August... Also er ist jetzt fertig geschnitten.
Hat Oceans dann so Filmtour den geschnitten?
Nee, also unsere Filmcrew. Das ja. kam ja noch relativ schnell dazu. Ich hatte gerade zugesagt. Und dann hatte Sascha ja mit Guido und Silvia Kontakt durch ja. das Rollstuhlbasketball. Mein Papa
ist und Teamarzt beim Rollstuhlbasketball. Und die haben einen Film gedreht, 14,5.
Genau, und da haben die sich kennengelernt. Und dann, genau, und dann haben die machen immer so Hamburg-Projekte. Und dann hat Sascha angerufen und hat Silvia gesagt, also ich glaube, das könnte ein ganz toller Film werden.
Und dann so. Waren die ganz begeistert und sind auch jetzt noch ganz begeistert und haben alles, ja. haben auf dem Atlantik ja auch ganz viel gefilmt. Wir haben das noch gar nicht selber gesehen, das Bildmaterial.
Oh mein Gott, nee. Und das ist, oh. Und jetzt soll das sozusagen, jetzt hast du der Grobschnitt fertig und es gibt noch ein Buch zum Film und noch Soundtrack zum Film. Und
ja, das soll alles im August dann
genau, das soll im Ende August, Anfang September soll das dann...
Mitte August.
Mitte August?
Mitte August hieß es.
Alles, naja.
Wir verlinken auf jeden Fall alle eure Profile auf wahrscheinlich Instagram und so, verlinken ja, wir in unseren schön. Sachen und teilen das und
geben wir gerne Dank. Weiter.
Vielen Dank.
Ja.
Merci.
Sehr schön.